Gott ist dein Vater. Gott war ewig Vater. Und so hat er ewig einen Sohn gehabt. Denn ohne einen Sohn gibt es keinen Vater. Und als Jesus kam, offenbarte er uns den Vater und offenbarte ihn so tief und tat nichts als dies, dass die Heilige Schrift sogar Jesus den Namen ewig Vater nennt, obgleich er der Sohn und nicht der Vater ist. Und dennoch, so selbstvergessen, so völlig aufgehend in seinen Vater, allein den Gedanken des Vaters hörbar machte. Damit besteht die Sehnsucht der Menschheit, darin den Vater zu erkennen. Die Sehnsucht der Menschheit besteht darin, eins zu werden mit unserem Ursprung, eins zu werden mit unserem Vater. Und viele leiden darunter, dass sie in Jesus noch nicht die Liebe des Vaters erkannt haben. Ich bin einer Schwester einmal begegnet, deren Not darin bestand, dass sie den Sohn vom Vater trennte, der zornige Vater, der sanfte Sohn. Der Sohn offenbart den Vater. Ich und der Vater sind eins. Und dieses Wort eins ist ein Wort, das Jesus als Hebräer, obwohl es im Neuen Testament steht, das auf Griechisch geschrieben wurde, aus dem alttestamentlichen Gedankengut schöpfte. Und es gibt zwei Worte für eins. Und dieses Wort für eins ist nie eine Einheit mit nur einer einzigen Komponente. Es ist immer eine Einheit mit mehreren Komponenten. Es heißt im 1. Mose Kapitel 2, und dort Vers 24. 1. Mose Kapitel 2 und dort Vers 24. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und einer Frau anhängen, und sie werden ein Fleisch sein. Dieses Wort für eins hier ist eben das hebräische Wort Achad. Und es ist immer eine Einheit aus mehreren Komponenten. Sie werden eins sein, doch es sind zwei. Schlagen wir Matthäus auf. Matthäus Kapitel 18 und dort der Vers 19. Matthäus 18, Vers 19. Weiter sage ich euch, wenn zwei von euch auf Erden eins werden, worum sie bitten wollen, so soll es ihnen zuteil werden von meinem Vater im Himmel. Wenn zwei Echad eins werden. Und Jesus ist hier bereit, die Zahl zu benutzen, die die kleinste ist und dennoch noch Mehrzahl ist. Und welches ist die kleinste Zahl, die immer noch Mehrzahl ist? Das sind zwei. Und welche zwei sind berufen, wie keine anderen zwei, auf dieser Erde, hier, auf dieser sündenbefleckten Erde, eins zu werden, Er hat zu erfahren, jene Einheit, die ewig zwischen dem Vater und dem Sohn existierte, Mann und Frau. Diese Einheit ist nur möglich, wenn mindestens zwei da sind. Mindestens. Die Einheit Gottes machte immer Gott im Plural notwendig. Gott ist eine Familie. Gott war niemals einsam. Es gab nie einen Augenblick, wo Gott sich nicht hingegeben hätte. Gott lebt als Hingabe. Gott musste plural sein. Und deswegen ist das Menschengeschlecht eine ganz besondere Schöpfungsart. Die Engel sind vollkommen geschaffen, aber jeder für sich vollkommen, in der Gemeinschaft untereinander vollkommen, aber nicht nach dem Bild Gottes, das als Familie im Plural existiert. Und das hat Gott im Menschen gewirkt. Der Mensch vermag, Leben zu spenden. Der Mensch vermag, Leben zu schenken. Aus dem Menschen wird das Leben gewirkt. Und ich stehe hier, weil ein Mann und eine Frau sich geliebt haben. Und Gottes ewiger Plan war es, dass bei der Schöpfung der Menschen durch Adam und Eva Kinder gezeugt würden, voll des Charakters Gottes. Und die ganze Erde wäre bevölkert worden mit Menschen, die den Charakter Gottes wiedergestrahlt hätten, denn sie hätten biologisch und geistlich weitergegeben, was Gott ist, was in Gott ist. Denn sie wurden nach seinem Ebenbild geschaffen, ihm entgegen. Und ich bin heute dankbar, dass meine Eltern und mein Bruder hier auch unter uns sind. Zum ersten Mal kamen sie erst so spät, aus Liebe. Weshalb? Weil sie für ein neues Ehepaar, das jetzt geschaffen werden wird, tätig waren. Und noch viele der Einladungen, die ausgesandt werden mussten, beschriftet werden mussten. Und das hat 3 Tage gedauert. Deshalb sind sie erst jetzt gekommen. Und was mich besonders tief berührt in dieser Aussage in Matthäus Kapitel 18 ist, dass der Vater selbst sich dir zuwenden wird. Der Vater wird herabkommen. Der Vater wird kommen und wird dir geben, was dein Herz begehrt. Wenn du eins geworden bist, mindestens mit einer anderen Person. Wenn du nämlich mit einer anderen Person eins geworden bist, bedeutet das, dass du mit allem eins bist. Denn um mit einem anderen eins zu werden, muss so viel gestorben sein, dass es ausreicht, dass du deine Hand jedem geben kannst. Dies ist der Tod Jesu. Dies ist jener Tod, den Paulus verkündigt hat. Und Paulus sagte, ich bin mit Christus gekreuzigt. Mich bewegt es festzustellen, dass wir physiologisch geschaffen worden sind als Gekreuzigte. Oder nicht? Wir haben Arme erhalten, die sich ausstrecken lassen. Wir haben Beine erhalten, die zusammenstehen. Wir sind geschaffen worden, um selbst den Preis der Liebe einander zu gewähren, zu offenbaren, koste es uns, was es wolle. Und dieser Preis ist der Preis des Lebens. Denn das Leben kam und gab sich dahin. Heute Morgen möchte ich diese Vaterschaft beleuchten in einer Weise, die mich selbst tief berührt und wo ich Gott um die Gnade bitte, dass es ein Hammer sei, der Felsen zerschlägt. Denn ist Gottes Wort nicht wie ein Hammer, der Felsen zerschlägt? Welche Felsen müssen zerschlagen werden? Es sind die Felsen meines Herzens, die dem Hammer aber nicht widerstehen werden, von dem Jesus einmal sagte zu Paulus, als er noch Saulus war, du wirst nicht gegen den Stachel ausschlagen können. Wer von uns kann gegen einen Stachel ausschlagen? Wer würde das tun? Niemand. Jesus kam so überzeugend, dass Saulus ihm nicht widerstehen konnte. Und er gab sich ihm hin. Gott ist ein Vater und Gott hat Kinder. Und Gott hat in Besonderem drei Söhne. Und von diesen drei Söhnen möchten wir heute sprechen. Ich möchte, dass wir gemeinsam eine Aussage lesen, die uns alle schon oder die meisten von uns in der Vergangenheit berührt hat. Sie ist eine Verheißung und spricht über die Wiederherstellung der Familie, aber darüber hinaus über die Wiederherstellung einer historischen Familie, von Gott gezeugt, von Gott nicht verlassen und doch oft so verlassen, weil dieser Familie die Zeugen Jesu ermangeln, die sie braucht, um geeint zu werden. Heute möchten wir unseren Auftrag als Adventgemeinde beleuchten von einem Gesichtspunkt her, der oft unbeleuchtet geblieben ist. Maleachi, Kapitel 3. Maleachi, Kapitel 3. Wir lesen ab Vers 22. Dort heißt es, gedenkt an das Gesetz Moses, meines Knechtes, das ich ihm auf dem Horeb für ganz Israel befohlen habe, an die Satzungen und Rechte. Siehe, ich sende euch den Propheten Elia, ehe der große und furchtbare Tag des Herrn kommt, und er wird das Herz der Väter den Kindern und das Herz der Kinder wieder ihren Vätern zuwenden, damit ich bei meinem Kommen das Land nicht mit dem Bann schlagen muss. Das erste Wort hier im Vers 22, gedenkt, erinnert uns woran? An das Sabbatgebot. Gedenket des Sabbattages. Und wo wird der Sabbat zum ersten Mal erwähnt? Ist es nicht auf den ersten zwei Seiten der Bibel? Ist es nicht dort im 1. Mose Kapitel 1? Wir möchten nun einerseits in Maleachi bleiben und noch einmal zurückgehen in 1. Mose Kapitel 1. Dort wird uns über die Schöpfung berichtet. Dort werden die Schöpfungstage uns aufgereiht. Und dort in dieser Aufreihung der Schöpfungstage erscheint zum ersten Mal das Wort Echad, eins. Es heißt dort in 1. Mose 1 im Vers 4. Und es wurde Abend und es wurde Morgen, der erste Tag. Yom Echad, ein Tag, bestehend aus wie vielen Komponenten? Aus zwei, Abend und Morgen. Und woran erinnert uns Abend und Morgen? An? Woran erinnert uns Abend und Morgen? An die 2300 Abend und Morgen, nicht wahr? Lasst uns diesen Text einmal aufschlagen. In Daniel Kapitel 8, Vers 14. In Daniel Kapitel 8, Vers 14. Dies ist die Grundlage der Adventgemeinde. Aufgrund diesen Verses bist du heute hier. Es heißt dort, er sprach zu mir, bis zu 2300 Abenden und Morgen, dann wird das Heiligtum gereinigt werden. Manch einer hat sich schon die Frage gestellt, warum verwendet der Prophet Daniel hier die Aussage Abende und Morgen, anstelle direkt zu sagen Tage? Er wollte zurückverweisen auf die Schöpfung. Und was ist das Siegel der Schöpfung? Der Sabbat. Und was ist die Krone der Schöpfung? Die Familie. Eine Krone und ein Siegel. Der Sabbat als Unterschrift Gottes unter sein heiliges Gesetz. Unterschrieben mit Blut, dem Blute des Lammes. Dies aber ist der neue Bund. Er hat sein Blut uns geschenkt. Und am Ende dieser Zeitspanne wird ein Heiligtum gereinigt, wird eine Familie wiederhergestellt, wird ein Tempel entstehen. Und dieser Tempel besteht aus drei Teilen. Offenbarung Kapitel 16, Vers 13. Offenbarung 16, Vers 13. Und ich sah aus dem Maul des Drachen und aus dem Maul des Tieres und aus dem Maul des falschen Propheten drei unreine Geister herauskommen, gleich Fröschen. Wie viele unreine Geister? Drei unreine Geister. Von wem wird hier geredet? Lesen wir Vers 19. Und die große Stadt wurde in drei Teile zerrissen. Der Bund, den Babylon bildet, die dreifache Allianz gegen Gott, wird zerschlagen, wird zerbrochen werden, wird auseinanderfallen müssen. Babylon aber ist die Stadt, die gegen Jerusalem steht. Wenn nun Babylon aus drei Teilen besteht, dem Drachen, dem Tier und dem falschen Propheten, aus wie vielen Teilen muss dann Jerusalem bestehen? Wenn Satan drei Söhne hat, wenn er sich des Katholizismus benutzt, wenn er den abgefallenen Protestantismus gebraucht, wenn er den Spiritismus benutzt und seine Söhne sammelt, die Söhne der Ungerechtigkeit, von denen es im Römerbrief heißt, im Römer Kapitel 1, Vers 18 im zweiten Teil, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit aufhalten, welche Jesus durch Ungerechtigkeit aufhalten. Denn Jesus sagt, ich bin die Wahrheit. Pilatus stellte die Frage, was ist Wahrheit? Und Jesus stand vor ihm. Die Wahrheit stand vor ihm. Mein Bruder, meine Schwester, mein Freund, die Wahrheit steht vor dir. Sie wird zerschlagen. Sie lässt sich kreuzigen. Sie lässt sich geißeln. Sie lässt sich verspotten. Und diese Wahrheit wird in Ungerechtigkeit aufgehalten durch jene Mächte, die Satan auf dieser Erde gebraucht, um Gottes Plan zu zerstören. Und er sammelt die Menschen in einer dreifachen Allianz, denen das Tier, der falsche Prophet und der Drache vorstehen. Und sie werden stehen gegen die drei Söhne Gottes. Und so kehren wir zu Maleachi zurück. Maleachi aber spricht zu uns über diese drei Söhne Gottes. Es heißt dort, dass es ein Erwachen geben wird, dass es eine Erinnerung geben wird hinsichtlich des Gesetzes des Mose. Mose aber führte das Volk aus Ägypten heraus. Der Prophet Hosea hatte hierüber geredet. Und es heißt in Hosea Kapitel 12, Vers 14. In Hosea Kapitel 12, Vers 14. So hat der Herr durch einen Propheten Israel aus Ägypten heraufgeführt und es durch einen Propheten hüten lassen. Mose war Hirte. Der Prophet war ein Hirte. Und was macht ein Hirte? Im 1. Korinther 14 wird es uns nahegelegt. Im 1. Korinther 14 und dort im Vers 3. Dort steht: Wer aber weissagt, der redet für Menschen zur Erbauung, zur Ermahnung und zum Trost. Das ist der Inhalt der Prophetie. Sie erbaut dich, sie ermahnt dich, sie tröstet dich, indem die Zukunft offenbart wird. Denn wozu ist uns der Geist Gottes gegeben? Im Johannes Kapitel 16, Vers 13 steht: Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, der Geist, der die Wahrheit offenbart, der Geist, der die Selbstverleugnung offenbart, der Geist, der Jesus offenbart, den Sohn Gottes, so wird er euch in die ganze Wahrheit leiten, in Christus hinein. Denn ich bin mit Christus gekreuzigt, sagt der Apostel. Denn er wird nicht aus sich selbst reden. Nicht er wird aus sich selbst reden. Er vermöchte es wohl, aber er weigert sich dessen. Es gehört nicht zu seinem Wesen. Er, der Dritte im himmlischen Trio, er kommt und redet. Und er redet nicht aus sich selber. Es heißt hier, sondern was er hören wird. Er hört zu. Er ist still. Er ist heilig, um zu heiligen. Das wird er reden. Und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Und auf welche Weise verkündigt der Geist das Zukünftige? Auf welche Weise tröstet er und erbaut er und ermahnt er? In Offenbarung 1, Vers 1 wird uns der Hinweis darauf gegeben. Und es heißt, zu Beginn der Offenbarung, wie Gott zu uns Menschen redet, durch seinen Geist. Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm gegeben hat. Der Vater gibt dem Sohn die Offenbarung, um seinen Knechten zu zeigen, was rasch geschehen soll. Und er hat sie bekannt gemacht und durch seinen Engel. Wer ist sein Engel? Wer war einst sein Engel? Luzifer. Wer ist sein Engel heute? Der Engel der Weissagung, der Engel der Prophetie, Gabriel. Durch seinen Engel. Seinen Knecht Johannes. Der Vater gibt dem Sohn. Und der Sohn durch den Heiligen Geist, der so selbstlos ist, dass er nicht einmal hier Erwähnung findet, gibt dem Propheten, gibt dem Engel, Gabriel. Und Gabriel, der Engel, dem Propheten. Und der Prophet, dem Volk und das Volk der Welt. Vers 10. Ich war im Geist, im Heiligen Geist. Hier haben wir die Erwähnung des Geistes. Am Tag des Herrn, am Sabbat. Heute ist Sabbat. Heute ist der Tag, an dem wir gedenken der Schöpfung. An dem wir gedenken des Gesetzes des Mose. Und erneut hat Gott einen Mose gegeben. Einen Mose der Endzeit gegeben. Eine schwache Frau berufen zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort. Und hat sie erweckt, um erneut ein Volk aus Ägypten zu führen. mit einer Aufgabe der Versöhnung, einer Aufgabe der Sammlung, einer Aufgabe der Wiederfindung der verlorenen Söhne Gottes. Zurück zu Maleachi Kapitel 3. Und es heißt dort, dass jene, die gedenken werden, die sich erinnern werden, eine Schöpfungserfahrung machen werden. Und diese Schöpfungserfahrung wird schließlich dazu führen, dass das Heiligtum gereinigt ist. Sprich, dass die Sünden in den himmlischen Registern gelöscht werden können, weil sie aus unserer Erfahrung hinweggenommen worden sind, vollständig entfernt worden sind, weil wir Vergebung erfahren haben. Und David sagt im Psalm 130, Vers 4, dass du dann Gott fürchten wirst, wenn du seine Vergebung erlebt hast. Denn die Furcht des Herrn ist die Bewahrung seiner Gebote. Die Furcht des Herrn ist die Liebe zu Gott. Die Furcht des Herrn ist das Wandeln in seinen Satzungen. Aber all dies, so sagt uns der Psalmist, erwächst aus einem Schrei. Jenem Schrei, von dem Gerardo immer wieder spricht. Wenn er von dem Hirsch spricht, der da lechzt nach frischem Wasser. Aus der Tiefe rufe ich zu dir, o Herr, Vers 1. Herr, höre meine Stimme. Lass deine Ohren aufmerksam sein auf die Stimme meines Flehens. Wenn du, o Herr, Sünden anrechnest. Herr, wer kann bestehen? Wer kann bestehen? Wer wird stehen? Und das heißt hier weiter. Aber bei dir ist die Vergebung, damit man dich fürchte. Wer seine Sünde bekennt und lässt, der wird Barmherzigkeit erlangen. Wer Vergebung erfährt, lässt seine Sünde. Wer Vergebung erfährt, vergibt. Wer Vergebung erfährt, ist nicht erbittert, denn die Liebe lässt sich nicht erbittern. Die Liebe rechnet das Böse nicht zu. Die Liebe lässt sich kreuzigen, wenn der andere dich kreuzigt. Die Liebe strömt aus, gerade dann, wenn du gekreuzigt wirst. Und diese Erfahrung benötigen zwei Söhne Gottes, zwei verlorene Söhne Gottes. Und das Interessanteste ist, Gott gebraucht den Jüngsten. Mein kleiner Bruder ist der Sonnenstrahl unserer Familie. Und manche von euch nennen die Jüngsten den Sonnenstrahl. Und Gott gebraucht den Jüngsten, um die anderen zu erleuchten. Nun, meistens ist es doch so, dass der Älteste seine Kinder, seine Geschwister mit sich zieht. Jawohl. Aber in diesem Fall ist es anders. Und zwar, weil wir hier eine historische Linie vor Augen haben. Wir sind die drei Söhne Gottes. Maleachi 3 gibt uns einen Hinweis. Vers 23. Siehe, ich sende euch den Propheten Elia. Hier haben wir einen der Söhne Gottes. Ehe der große und furchtbare Tag des Herrn kommt. Und er, was wird er tun? Er wird das Herz der Väter den Kindern zuwenden. Meine Lieben, was bedeutet das? Wenn sich die Eltern bekehren, dann werden sich die Kinder bekehren. Die fehlende Bekehrung unserer Kinder hängt in einem großen Maß, zwar nicht ausschließlich, aber doch in einem großen Maß mit der fehlenden Bekehrung der Eltern zusammen. Wenn sich die Eltern bekehren, sich ihm erneut zuwenden, dem himmlischen Vater. Wenn sie lernen, selbstlos sich hinzugeben. Gerade dann, wenn die Not am größten ist. Gerade dann, wenn dein Kind das Gegenteil dessen tut, was es tun sollte. Aber da haben wir uns verbittern lassen. Da haben wir uns von unseren Kindern in Wahrheit getrennt. Da haben wir die Einheit des Echad zerbrochen. Weil wir wollten, dass sie sind, wie wir sind, aber nicht wie Gott ist. Denn sonst wäre keiner von uns mehr hier. Und erst wenn wir so sind, wie Gott ist, sind wir von Neuem geboren. Und dann werden unsere Kinder schon am ersten Tag, auch wenn sie es monatelang vielleicht nicht sagen werden, aber am ersten Tag werden sie spüren, dass du neu bist. Sie werden es wissen, weil sie es erfahren werden. Nun, dies ist eine Familienbotschaft. Eine Familienbotschaft, die wir lieben. Denn sie spricht von dem heiligsten Kreis, von der heiligsten Einheit. Vater, Mutter und Kind. Und jedes weitere Kind, das entsteht, ist immer der dritte. Denn jedes Kind ist immer in einer direkten Beziehung zu seinen Eltern. Aber dies hier spricht noch von mehr. Es spricht von einem historischen Geheimnis. Es spricht davon, was angedeutet wird durch die Geschlechtsregister der Bibel. Ist euch nicht schon manchmal die Frage gekommen, weshalb diese Geschlechtsregister in der Bibel? Weil für Gott jeder Name wichtig ist. Weil Gott keine Familie übersieht. Weil Gott niemanden übersieht. Und weil Gott die Geschichte kennt und sie ihm vor Augen liegt. Es ist die Geschichte der Patriarchen und Propheten, der Apostel und Reformatoren und der Pioniere der Adventbewegung. Patriarchen und Propheten, Apostel und Reformatoren und Pioniere der Adventbewegung. Und davon spricht die prophetische Karte des Jahres 1843. Es heißt in Daniel, Kapitel 12. In Daniel, Kapitel 12. Und dort, Vers 12. Wohl dem, der ausharrt und 1335 Tage erreicht. Wohl dem, der ausharrt und 1335 Tage erreicht. Diese prophetische Karte war bekannt in den gesamten USA. Es ist die Erfüllung einer alttestamentlichen Prophezeiung aus dem Buch Habakuk Kapitel 2. Alle Adventpioniere, die von 1840 bis 1844 die Botschaft des Kommens Jesu verkündigten, waren auf diesem, wie James White sagt, ursprünglichen Glauben begründet. Und als Bruder Charles Fitch diese prophetische Karte erstellte, waren die Miller-Verkündiger oder die Verkündiger der Wahrheiten, die durch William Miller den Menschen gebracht worden waren, auf demselben prophetischen Fundament geeint. Und Ellen White spricht über die Bedeutung dieser Karte, dass Gottes Hand sie führte. Und so wie diese prophetische Einheit zur Verkündigung der ersten und zweiten Engelsbotschaft beitrug und den Mitternachtsruf ermöglichte, so wird eine prophetische Einheit heute erneut das der Welt geben, was sie sucht, die Erkenntnis ihres Vaters. Denn all diese prophetischen Zeitketten erzählen die Geschichte von Menschen in dieser Zeit. Von Menschen, die diese prophetischen Angaben erlebten, erfuhren, durchstanden und dadurch gereinigt, geheiligt, geläutert und weisgemacht worden sind. Satans Ziel aber ist es, die Trennung des Alten und des Neuen Testamentes. Es ist Satans Absicht, das Alte und das Neue Testament zu trennen. Es ist Satans Absicht, die Söhne zu scheiden und fast die gesamte christliche Theologie glaubt diesem satanischen Verrat, dass das Bild Gottes und die Botschaft des Elia zerstören will. Gott aber sagt dennoch, dass der Elia der Endzeit, das eschatologische Israel, die Gemeinde des siebenten Tags Adventisten, die im Jahre 1844 entstand. Nein. Die zwar dann entstand, aber deren Fundament gelegt wurde ab dem Jahr 1798. Und vor allem in den Jahren 1840, wo die erste Engelsbotschaft mit Vollmacht verkündigt wurde, und im Jahre bis zum Jahr 1844, wo die zweite Engelsbotschaft im Sommer 1844 verkündigt wurde und schließlich zwei Engel flogen, damit ein dritter kommen und mit ihnen fliegen könnte. Und dieser dritte Engel wird fliegen, wenn die ersten zwei wieder fliegen. Und das sind Erfahrungen. Es ist die Erfahrung der Bekehrung im ersten Engel und es ist die Erfahrung der klaren Scheidung des Bösen und des Guten im zweiten Engel, manifestiert durch dein Leben vor den Menschen. Dieses eschatologische Israel ist eines der drei Gesichter Israels. Denn Israel hat mehrere Gesichter. Nun, wir haben das historische Israel, das wir alle kennen, aus der Bibel, aus dem wir uns alle nähren. Was wären wir ohne das Fundament? Was wären wir ohne die Wurzeln, die uns tragen? Was wären wir ohne das Alte Testament? Was war Jesu Bibel? Was war die Bibel der Apostel? Das Alte Testament. Das Alte Testament war alles für sie. Sie waren nur die Bezeugung dessen, was das Alte Testament vorhergesagt hatte. Sie waren die Erfüllung des Alten Testamentes. Sie waren die wandelnden, geschichtlich vorhergesagten Persönlichkeiten, die angedeutet worden waren durch die Zeugen des Alten Testamentes. Denn das Alte Testament sind Menschen. Es sind Menschen erfüllt vom Heiligen Geist, die die Geschichte Gottes mit seinem Volk dargestellt haben. Da haben wir sie. Und dieses Gesicht, dieses Antlitz Jesu, die Gemeinde der Siebenten-Tags-Adventisten, muss und wird so strahlen wie die Sonne. Und zwei weitere Söhne werden es sehen, die Väter und die Kinder. Es heißt, er wird das Herz der Väter wenden zu den Kindern. Die Väter, das sind die Juden. Das sind jene Erben des historischen, in der Bibel uns dargestellten Israel, die heute noch leben. Und ihr Lieben, auch die anscheinend Verlorenen, 10 Stämme des Nordens, sind bei Gott nie verloren gewesen. Und Ellen White schreibt, dass am Ende der Zeit die 10 Stämme wiederhergestellt werden. Auch wenn die meisten unter diesen vielleicht nicht einmal wissen, dass sie zu diesen 10 Stämmen gehören, so werden sie doch einst wissen, dass sie dazu gehören. Und dann heißt es zu den Kindern. Und die Kinder zu den Eltern. Wer sind die Kinder? Die Kinder, wir könnten es nennen, das christliche Israel heute. Gott nennt es mein Volk. Geht aus ihr mein Volk. Offenbarung 18, Vers 4. Gott nennt jenes christliche Israel, das noch in Babylon ist, mein Volk. Doch es muss hinausgerufen werden. Es muss hinausgerufen werden durch den Elia. Dieser Elia wird dazu beitragen, dass die Juden plötzlich das sehen, was ihnen ermangelt hat. Wie können sie einen Messias annehmen, der das Gesetz zerbricht? Die einzigen, die eine Brücke zu ihnen bilden können, sind jene, die den Messias haben, aber einen Messias, der das Gesetz nicht zerbricht. So sind Siebenten-Tags-Adventisten die einzige Brücke zu jenen Vätern, auf deren Grundlagen wir aufgerichtet worden sind. Wir aber sind die einzige Brücke auch zu jenem Volk Gottes in Babylon, zu jenem christlichen Israel, zu jenen Kindern hier, die der Versöhnung auch bedürfen. Weil sie einen Messias haben, Gesetz. Einen gesetzlosen Messias. Und ein gesetzloser Messias ist der Wegbereiter des Antichristen. Ihr Lieben, lasst uns unsere Herzen erfüllt werden von einer Tatsache, die wenige begriffen haben, dass Gott seine Kinder niemals verstoßen hat. Wir möchten enden mit zwei Aussagen. Die eine in Römer Kapitel 11, Vers 1. Jawohl, die Nation damals, die jüdische Elite, verstieß den Heiland. Jenes Israel vermochte nicht mehr Missionsträger zu bleiben. Aber im Jahre 34 nach Christus, als Stephanus gesteinigt worden war, wurde der Jude Paulus zum Paulus der Verkündigung für die Heiden. Und jene Heiden, die dieses ewige Evangelium dann annehmen sollten, wurden aufgepfropft auf das Israel, von dem die Bibel und Schwester White schreiben, dass es der treue, heilige Überrest gewesen ist, den es durch alle Jahrhunderte hindurch gegeben hat. Zwei sollten eins werden, erschaffene sein Gottes. Römer 11, Vers 1, dort steht: Ich frage nun, hat Gott etwa sein Volk verstoßen? Das sei ferne, denn auch ich bin ein Israelit. Es gibt immer zwei Zeugen. Das Alte und das Neue Testament. Das Bundesvolk des Alten Testamentes wird heute reflektiert im jüdischen Volk, das zwar Christus meistens nicht hat und der Erlösung bedarf, aber um der Väter willen geliebt ist und dem Gott seine Zusagen, seine Gnadenerweise nicht hinweggenommen hat, wie wir im Römerbrief deutlich erkennen können. Satan ist ein Antisemit und zerstört die Tiefen der Offenbarung Gottes. So lesen wir zum Abschluss aus Hosea Kapitel 3. Und wer von euch dies näher beleuchtet finden möchte, studiere das Kapitel Das Heil für die Juden im Buch Das Wirken der Apostel von Ellen White, am besten im Englischen, wenn möglich, und Satz für Satz. Und er wird erkennen, wie die Magd des Herrn viele Prophezeiungen des Alten Testamentes, die wir allein auf das sogenannte geistliche Israel anwenden, auch auf jene und direkt auf sie anwendet, die wir oft vergessen haben. Der Grundsatz der Bibel ist: zuerst die Juden, dann die Griechen. Das ist das hermeneutische Prinzip, um das es geht. Gott hat diese zwei Söhne niemals voneinander trennen wollen. Und Gott wird seine drei Söhne sammeln. Ihr Lieben, in Hosea finden wir eine der schönsten Verheißungen. Die gesamte Geschichte Israels der letzten zwei Jahrtausende wird dort verzeichnet. Und wir lesen jetzt einen Vers, den letzten Vers. Hosea, Kapitel 3. In Hosea, Kapitel 3, erzählt uns der Herr, dass Israel über die letzten zwei Jahrtausende in einem Zustand gestanden ist, wo es weder Babylon angehört hat, noch den Ehemann besaß. Lange Zeit, heißt es im Vers 3, sollst du bleiben, ohne zu huren und ohne einen Mann anzugehören, und auch ich will nicht zu dir eingehen. Aber dann heißt es zum Schluss im Vers 5. Ich lese ab Vers 4, denn die Kinder Israels werden viele Tage ohne König bleiben und ohne Fürsten. Auch ohne Opfer, ohne Bildsäule, ohne Ephod, ohne Teraphim. Weder Jesus angehören, noch Babylon angehören. Suchend, verlassend, verfolgt. Und dann im Vers 5, danach werden die Kinder Israels umkehren und den Herrn, ihren Gott, und David, ihren König, suchen. Das kann sich nur auf sie beziehen. Nur auf sie und auf sie allein. Und genauso deutet es Ellen White im Buch Das Wirken der Apostel. Und sie werden sich bebend zu dem Herrn und zu seiner Güte flüchten am Ende der Tage bei dem alten Gott ist Zuflucht.